SWR 2 Forum.
Nach 6 Verhandlungsrunden ohne Ergebnis hat die Europäische Union der britischen Regierung ein Ultimatum gesetzt. Bis Ende dieser Woche soll diese erklären, wie sie die 3 Bedingungen für den Austritt lösen will. Es geht um Geld, die Grenze in Irland und die Zukunft der 3 Millionen Europäer im Vereinigten Königreich. Solange es hier keinen Fortschritt gibt, gibt es auch keine Gespräche über die zukünftigen Beziehungen. Der Handlungsspielraum wird immer enger und die Chancen für eine Verständigung, sie scheinen sich langsam aufzulösen. Der Poker um den Brexit und die Politik im Zeichen des Stillstandes, das ist das Thema in diesem SWR2-Forum. Mein Name ist Thomas Ihm. Und es diskutieren Jana Polierin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einer Denkfabrik in Berlin. Caroline Robertson von Trotha, Professorin am Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft in Karlsruhe, das wiederum zum Karlsruher Institut für Technologie gehört. Und schließlich Roland Alter. Er ist Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Heilbronn und seine Spezialität ist das Planungsmanagement. Herr Alter, Sie haben kürzlich die Mondlandung mit dem Brexit verglichen. Ein ungewöhnlicher Vergleich. Warum dieser Ansatz und was kam dabei heraus?
Naja, ich bin zu dem Vergleich geradezu provoziert worden, weil der britische Brexit-Minister David Davis sagte, der Brexit sei ja im Grunde komplexer als die Mondlandung. Dann habe ich das verglichen und bin zu der Feststellung gekommen, das stimmt, aber zu großen Teilen eben aufgrund der Unfähigkeit der britischen Regierung, um es mal kurz zu sagen.
Beim Wort Denkfabrik, Frau Polierin, denkt man schnell, dass Leute wie Sie den Rohstoff liefern, aus dem dann konkrete Politik wird. So ist es dann aber nicht. Beim Brexit hat ein Großteil der Wähler auf das Wissen der Experten verzichtet, es geradezu abgelehnt. Was braucht es, um Leute wie Sie ins Spiel zu bekommen?
Also ich glaube, auch ich habe mich bei dem Brexit geirrt und ich glaube, dass meine ganze Profession, wir müssen uns sozusagen neu erfinden oder neu überdenken, weil wir in der Vergangenheit so oft den Fehler gemacht haben, dass wir, glaube ich, das Wünschenswerte vor das Denkbare gestellt haben und so oft den Fehler gemacht haben, dass wir gesagt haben, das darf nicht sein, das kann nicht sein, dass wir es für undenkbar gehalten haben. Also viele meiner Kollegen haben danach angefangen, viel mehr sich herauszufordern und außerhalb des Denkbaren zu denken.
Frau Robertson, Sie sind Kulturwissenschaftlerin, Sie sind aber auch Schottin. Gleichzeitig sind Sie seit kurzem auch Deutsche. Kann eine von den Facetten Ihrer Persönlichkeit sich mit dem Brexit irgendwie arrangieren? Also die wissenschaftliche, die kulturelle, die schottische, die britische oder gar die deutsche?
Nein, ich finde auf allen Ebenen, das ist ein erschreckendes Ergebnis, was wir mit dem Referendum erlebt haben. Und wie Frau Poulien habe ich das nicht erwartet. Ich glaube, viele wussten, es ist knapp. Wir haben gesehen, dass gerade im Hinblick auf die Situation innerhalb von Großbritannien wir 4 Nationen haben. Und das wird oft auf dem Kontinent vergessen. Und dass diese unterschiedliche kleine Nationen, gerade Wales, hat natürlich mitgestimmt, Schottland sehr klar dagegen und Nordirland auch, dass diese kulturelle Ebene oft unterschätzt wird. Und dennoch hat man geglaubt, dass eine pragmatisch denkende große Mehrheit auch in England gegen einen Brexit letzten Endes stimmen wird. Das ist nicht geschehen. Und jetzt müssen wir schauen, welche Einflüsse da eine Rolle spielen. Ich denke, Poker um den Brexit hat noch vor dem Referendum begonnen. Und leider haben die mit ihren Informationen, die nicht korrekt waren, wie wir wissen, haben also eine emotionale Einfluss ausgeübt, was letzten Endes das Ergebnis, wie es gekommen ist, auch beeinflusst hat.
Der konkrete Anlass dieses SWR2-Forums ist ein Tweet. Da hat Brexit-Minister David Davis nämlich getwittert, dass Großbritannien pünktlich am 29. März, 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit, raus ist aus der EU. Das hat man in der EU nicht gern gehört und Chefunterhändler Michel Barnier hat dann subito reagiert und gesagt, na gut, dann mache ich ein Ultimatum bis Freitag. Dieser Woche sagt ihr mir, wie ihr das mit der Scheidung klären wollt. Lohnt sich ein Ultimatum, Herr Alter? Bringt das die Dinge voran?
Also ein Ultimatum bringt uns im Grunde gar nichts. Ich halte Ultimaten für eine denkbar schlechte Vorgehensweise bei besonders sensiblen, besonders komplexen Verhandlungen. Man versucht ja hier eine Seite dann so weit in die Ecke zu drängen, bis sie kapituliert, und das wird ja hier nicht passieren. Das heißt, wir vertagen eigentlich dann in gewisser Hinsicht nur das Problem. Ich kann im Grunde auch nicht verstehen, dass man sich an Dingen jetzt im Moment festbeißt, die man im Kern jetzt auch gar nicht lösen kann. Das ist insbesondere das Irland-Thema, denn das hängt ja final davon ab, in welcher zukünftigen vertraglichen Beziehung Großbritannien und die EU stehen werden. Und das ist ja noch nicht wirklich klar. Und erst wenn ich das weiß, kann ich parallel dann über das Thema der Grenze sprechen. Es wäre viel wichtiger, meines Erachtens, endlich auch die Besorgnisse der Millionen britischen und EU-Bürger mal ernst zu nehmen, die endlich darauf warten, dass ihre zukünftigen rechtlichen Beziehungen, der rechtliche Status dieser Menschen geklärt wird. Dort soll erstmal die Priorität gelegt werden. Dort könnte man dann auch zwischen den Vertragsparteien endlich wieder Vertrauen aufbauen.
Ich denke, dass diese ganze Fragestellung im Hinblick auf Grenzen ist auszuweiten, ich hatte es vorhin angedeutet, auch im Hinblick auf die Grenzen innerhalb von UK. Also wir haben eine Situation, wo May immer Brexit heißt Brexit einerseits und das Volk, was auch von Corbyn und die Labour-Partei immer wieder strapaziert wird. Aber das Volk ist, wie ich es gesagt habe, unterschiedlich zu sehen. Wir haben 62% in Schottland, die für Remain eindeutig gestimmt haben. Wir wissen, dass auch anhand von neueren Umfragen, dass zwar einerseits die Zahlen nicht ganz klar sind, dass die Leute auch in England anfangen, anders zu denken, aber in vielen anderen Gesprächen weiß man es schon und auch, dass die Parteien anfangen, sich zu ändern. Und deswegen denke ich, so eine Ultimatum-Frage, jetzt muss man aufpassen, dass solche Fragestellungen nicht unterbrochen werden, also die im innerhalb von UK laufen, und dass man eigentlich ein Eigentor im Hinblick auf die vielleicht noch kleine Möglichkeit, dass Brexit verhindert werden könnte, von vornherein durch ein Ultimatum auch also wegnimmt.
Frau Poggerin, die Europäische Union setzt sich ja immer wieder selber auch Ultimaten, um sich unter Druck zu setzen, um Einigungen herbeizuführen. Sie stimmen dem aber wahrscheinlich auch nicht zu in diesem Fall.
Ich wollte eigentlich gerade eine Lanze brechen für die Europäische Union und auch für dieses Ultimatum. Also die Europäische Union hat es unheimlich schwierig, den enormen guten Willen, der auch von Seiten der EU da ist, überhaupt sichtbar zu machen, weil bislang von den Briten so wenig einfach kommt. Ich höre das immer wieder von allen Menschen in Berlin, in den Ministerien, die mit diesem Brexit vertraut sind und in Brüssel engagiert sind, dass sie eben sagen, wir warten auf die Briten. Und ich glaube natürlich, ist dieses Ultimatum, wenn die Briten sich nicht bewegen, dann ist auch dieses Ultimatum wirkungslos. Aber ich glaube, man möchte ein bisschen tatsächlich signalisieren, wie kurz dieser Zeitraum noch ist, weil wir im Prinzip bis Oktober 2018 einen Deal brauchen, der dann noch durch die Parlamente geht. Und die Zeit rennt einfach und es gibt einfach keine Fortschritte.
Das ist zum Teil richtig, der Zeitdruck für den Deal. Aber was verkannt wird, ist schlicht und einfach, der bringt Ihnen gar nichts.
Richtig.
Wir haben, ja, das ist aber im Grunde die Konsequenzen. Also wir haben zum einen das Scheidungsabkommen, wenn wir so wollen, den Exit-Deal. Das wird man in irgendeiner Form hinbekommen. Davon gehe ich mal aus, in irgendeiner Form bis zum Herbst. Nur dieses neue Abkommen, auf das gerade die Briten so stark interessiert sind, so stark fokussieren, das ist im Grunde ein, wie man auch sagen, es ist ein Heads of Agreement. Das ist ein Memorandum of Understanding. Ich sag mal, wir sprechen hier über 50, 60, 70 Seiten. Ich nehme mal so eine Zahl in der Größenordnung. Was Sie aber brauchen, um danach in die Umsetzung zu gehen, ist etwas wie CETA. Der ehemalige britische Botschafter Ian Rogers, der bei der EU aktiv war, hat vor wenigen Tagen im Committee in London nochmal gesagt, das ist ein Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, und das CETA Agreement, je nachdem wie Sie die Seitenzahlen
sehen. Das Handelsabkommen mit Kanada.
Das Handelsabkommen mit Kanada hat zwischen 15 und 2000 Seiten, je nachdem wie Sie das zählen. Und das ist aber das, was Sie brauchen, um wirklich Sicherheit zu schaffen. Und das bekommen sie nicht. Das heißt, der Denkfehler, ein fundamentaler Denkfehler ist, wir haben dann im Herbst ein Abkommen. Sie haben 50, 60, 70 Seiten. Das ist aber nicht das Abkommen.
Nein, aber es geht natürlich auch um zwei Abkommen. Das ist aber doch völlig klar. Und das hat die EU doch auch von Anfang an gesagt, dass es nicht ein kompaktes Abkommen geben wird, sondern darum ging es ja gerade, um die Sequenzierung der Verhandlungen. Dass es erstmal der EU geht um den geregelten Austritt, um dann überhaupt in der Lage zu sein, über die Zukunft zu sprechen. Und da das zeitlich nicht hinhaut, ist natürlich völlig klar, dass wir auch ein Übergangsabkommen brauchen werden. Das haben die Briten ja mittlerweile auch schon eingesehen und gesagt, sie können sich einen Übergang von 2 Jahren vorstellen, wo sich erstmal gar nicht so viel ändern.
Frau Polanyi,
ich würde auch ganz gerne da einhaken. Ich denke, also manches ist gesagt worden oder angedeutet worden, was innerhalb von diesen also Transformationsperiode bis 2020 passieren soll. Aber auch das ist nirgends richtig auch innerhalb von UK, also auf breiter Basis diskutiert worden. Und deswegen denke ich, dass mit diesem Ultimatum ist es einerseits ein Signal. Und da würde ich auch mitgehen, sagen, Signale sind wichtig. Aber viel wichtiger ist die Frage, wie das wirklich innerhalb von United Kingdom vermittelt wird und wie es eine Möglichkeit gibt, ein Zeit zu geben, um die Ernsthaftigkeit der Lage auch über eine breitere Bevölkerungsschicht auch zu transportieren. Und wir wissen natürlich, dass gerade in United Kingdom, wir haben ein großes Problem mit den Medien. Und deswegen denke ich, dass die Anstrengungen müssen auch also etwas breiter sein, um wirklich ein Verständnis innerhalb vom United Kingdom dafür zu bringen und nicht alles nur auf die Verhandlungsebene mit Personen, die um den Tisch oder nicht um den Tisch in Brüssel sind, zu reduzieren. Denn das greift meines Erachtens zu kurz. Und ich würde auch ganz gerne das in meinem Kontext von Europa setzen. Wir haben eine Situation aus meiner Sicht, dass Europa gerade dabei ist, sich selbst zu zerlegen mit neuen Nationalismen und allen möglichen Dingen. Und die Brexit und die Poker und den Brexit ist auch eine von den ganz wichtigen Fragestellungen in diesem Spiel, wenn man es als im Kommas als Spiel nennen darf. Und ich denke, dass wir begreifen nicht hinreichend, wie ernst die Situation also in diesem gesamteuropäischen Kontext im Moment steht.
Also in Europa, darf ich ganz kurz, in Europa fließen ja immer alle Dinge zusammen. Alles hängt mit allem zusammen und es ist jetzt angesprochen worden, dass wir verschiedene Ebenen haben. Eine politische Ebene der Vermittlung und der Entscheidungsfindung und eine andere Ebene, in der Entscheidungen technisch, organisatorisch umgesetzt oder überhaupt erst ermöglicht werden müssen. Wie machen wir nun weiter? Über welche Ebene reden wir? Die politische oder die organisatorisch-technische? Frau Polierin.
Also es wurde ja nochmal gesagt, dass man keinen Druck aufbauen sollte oder dass man dem Ganzen mehr Zeit geben sollte. Ich wollte da nur nochmal betonen, also der Artikel 50 ist ja relativ eindeutig. Der Artikel 50 ist von den Briten aktiviert worden. Die Briten werden so oder so im Frühjahr, im März 2019 aus der EU ausscheiden. Ob es nun einen Deal gibt oder ob es keinen Deal gibt, das kann man nochmal verlängern, wenn
Artikel
alle EU...
Artikel 50, ganz kurz, ist der Lissabon-Vertrag, der gemeinsame Vertrag aller Mitgliedstaaten. Und das ist der Austrittsartikel, den muss man sozusagen zitieren, wenn man raus will.
Genau, und diese Uhr tickt nun mal und ob es da eine Verlängerung gibt oder nicht, da muss es eine Einstimmigkeit geben unter allen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, ob es noch mal eine Verlängerung geben wird dieses Zeitraums. Und wir haben nun mal nur diesen begrenzten Zeitraum und die Briten, das muss man auch sagen, haben nun mal diesen Artikel aktiviert, bevor sie tatsächlich eine wirkliche Brexit-Strategie hatten.
Richtig.
Und das war der Fehler, aber jetzt tickt die Uhr und es gibt nun mal einen Rechtsrahmen, den man nur bedingt verändern kann. Und da war es ja lange so, dass die EU immer gesagt hat, wir wollen erst den Austritt verhandeln und dann die Zukunft. Und die Briten haben immer gesagt, man kann das nicht trennen. Die EU hat sich da durchgesetzt, die Briten haben ein Zugeständnis gemacht und nun haben wir eben diese Sequenzierung. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir jetzt im Dezember tatsächlich die Phase 2 endlich überhaupt mal anfangen können und uns überhaupt mal über die Zukunft der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs Gedanken machen können. Und aber natürlich wird die Zeit nicht ausreichen.
Nein,
also ja, aber das ist doch, ich muss bloß mal kurz einhaken. Wissen Sie, ich war ja lange auch in Unternehmen tätig. Und ich kann mich da wirklich nur wundern. Man kann nur den Kopf schütteln. Wir haben hier bestimmte Teilthemen, die abzuarbeiten sind. Und da sagt jemand, es dauert 2 Jahre. Und alle anderen sagen, das dauert 5 bis 6 Jahre. Ich meine, CETA wurde 2009 gestartet, war 2016 verhandelt, ist vor wenigen Tagen provisorisch in Kraft getreten. Und ich meine, wir können da so lange noch uns irgendwas einreden. Es wird ähnlich lange dauern. Das sagen
uns alle
Insider.
Da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber die 2 Jahre kommen ja nun auch wiederum von den Briten, die sich diese 2 Jahre vorgestellt haben. Ich glaube, der Fehler liegt nicht so sehr auf Seiten der EU, auch mit der Einschätzung des Zeitrahmens, sondern ich glaube, dass in Großbritannien immer noch nicht wirklich, also in Nummer 10, also in der Regierung noch nicht wirklich eine Vorstellung davon herrscht, wie man dieses ganze Szenario jetzt über die Bühne bringen kann und man immer noch alle Signale immer wieder bekommt, dass die Briten ihren Kuchen behalten möchten und gleichzeitig essen und da immer noch keine Realität eingekehrt ist.
Also ja, formal, darf ich vielleicht auch einhaken, formal gebe ich beide Diskussionen Diskutanten recht. Das ist keine Frage. Also meine Sicht ist das unstrittig. Also dass diese Uhr läuft und so weiter. Mein Punkt ist auf eine andere Ebene. Ich denke, wir müssen von Gleichzeitigkeiten sprechen. Wir müssen ein bisschen kreativer sein, wenn wir überhaupt, und ich denke, das wäre nicht nur im Interesse von UK, sondern auch im Interesse von Europa, wenn wir überhaupt aussondieren wollen, ob wir eine Chance haben, dass dieses ganze, also Desaster, auch unterbrochen werden könnte. Und deswegen das eine tun, selbstverständlich, und es ist ganz klar, dass natürlich wir wollen keine Signale an andere Abtrünnige innerhalb von Europa setzen. All diese Argumente sind absolut nachvollziehbar und würde ich auch unterstützen. Und gleichzeitig meine ich aber, dass wir die Diskussion auch hier bei uns in Deutschland so führen sollten, dass man versteht, dass es eine andere Ebene gibt und dass man auch diese Chancen, so schmal sie sein mögen, aber meine These ist, dass sie im Moment eher etwas wachsen, wenn nur ein wenig wachsen, die sollten wir auch nutzen. Und deswegen eine Diskussion muss aus meiner Sicht auf beiden Ebenen geführt werden.
Ich meine, was, wo ich dann ansetzen würde, und ich denke, da haben Sie auch völlig recht, dass man diese beiden Ebenen betrachten sollte. Im Grunde bei ähnlichen Problemen, meine Empfehlung, wenn ich solche Komplexitätsthemen sehe, wie kann ich das Problem besser beherrschen? Eine zentrale Frage ist, ich brauche Zeit. Ich muss also verhandlungstechnisch sehen, wie finde ich einen Weg, dass beide Seiten ihr Gesicht wahren und ich gleichzeitig mehr Zeit bekomme, um das eigentliche Problem zu lösen. Was, wenn ich jetzt mal schauen, es gibt für Frau May ein Thema, wo sie ihr Gesicht verlieren würde. Und das heißt, wenn sie Brexit means Brexit eben nicht dann in 2019 aus der EU austritt. Also muss man ihr einen Weg geben, dass sie austritt. Und ich würde aus EU-Sicht eher in die Richtung gehen, zu sagen, ich offeriere jetzt ein relativ passendes Transitionskonzept, was sich an EFTA und EEA anlehnt und verdeutliche, dass das aus vielerlei Gründen für Wirtschaft und wen auch immer unbedingt notwendig ist. Und wissen Sie, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn die Briten auch die Vorteile über eine gewisse Zeit dieser Transition haben, dann ist es auch natürlich, dass sie dafür bezahlen. Das versteht auch jeder. Ein Großteil der Gelddiskussion würde sich aufheben. Ich würde mich, um das noch zu sagen, ich würde weggehen von dem kurzfristigen, wir müssen sofort wissen, was wir an Geld kriegen. Wir brauchen eine Lösung, wie wir Gesichtswahren mehr Zeit bekommen. Und wenn wir mehr Zeit haben, kann sich auch in Großbritannien eine andere Strömung entwickeln. Wir laufen jetzt mit Ultimaten genau in die andere Richtung.
Aber da stimme ich Ihnen ja völlig zu.
Nur für diejenigen, die sich nicht mit dem ganzen Jargon auskennen, EFTA und EAA, das sind die erweiterten Wirtschaftsräume der EU. Ja, da gehören also die dazu, die nicht EU-Mitglied sind, aber trotzdem irgendwie mitspielen. Genau, so, das ist erklärt.
Die Sache ist ja, dass die EU doch nichts lieber täte, als mit Großbritannien ein Abkommen zu schließen, was ähnlich wäre der EEA oder EFTA. Und auch gerne als Transitionsabkommen auch so ein Modell im Kopf hat. Das Problem ist doch, dass die Bedingungen dieses Abkommens für das Vereinigte Königreich momentan nicht akzeptabel sind, weil nämlich so Länder wie Norwegen oder Island oder Liechtenstein zahlen in den EU-Haushalt ein oder Island und Liechtenstein. Und das heißt, die Grundbedingungen für eine Mitgliedschaft möchte das Vereinigte Königreich nicht erfüllen. Es gibt ja in Großbritannien momentan überhaupt keine politische Stimme, die quasi sagt, wir wollen in der EU verbleiben.
Ich glaube, dieses Thema, das ist im Grunde durch. Dafür sind wir auch zu nah einfach zeitlich schon an dem Austrittstermin. Das wird auch die Frau May nie akzeptieren. Ich glaube, die Frage ist, wie nah kann man an der EU bleiben? Denn wenn man sich das Abstimmungsdokument anschaut, wo anzukreuzen war, es steht ja wirklich nur drauf, sollen wir die EU verlassen, ja oder nein? Und ich möchte, Frau Polierin, ich möchte da noch ein bisschen widersprechen, dass es innerhalb der britischen Regierung und der Tories da keine Stimmung auch für EFTA und EEA gibt. Ich lese regelmäßig diese Webseite der Tories, Conservative Home, und da wird jetzt auch von einigen Tory-Vertretern offen diskutiert, wie es kontrovers, wir sollten bitte schön in EFTA und EEA bleiben. Und die Wirtschaft, wenn man sich anschaut, welche Aussagen jetzt von CBI, dem Industrieverband in Großbritannien, kommt und von anderen, das geht ganz klar in die Richtung.
Das
Honda
ist richtig.
Und andere sagen, das Ganze wird uns so viel pro Fahrzeug kosten, wir verdienen an einem Fahrzeug nichts mehr. Und diese ganzen Wirtschaftsverbände, das ist im Grunde die Lobby. Die Tories werden im Zweifelsfall auf die Wirtschaftsverbände mehr hören als auf alle anderen. Das ist meines Erachtens ein Hebel. Ich würde nicht auf das Thema Umkehrung des Brexit als solchen gehen, sondern auf die Tatsache, dass nur abgestimmt wurde, man geht aus der EU. Damit ist alle anderen Optionen sind vereinbar mit der Entscheidung, die in 2019 2016 gefallen ist.
Herr Alter, wir dürfen nicht übersehen, dass wir im Moment in UK auch ein letzten Endes ziemlich prekäre Situation auch im Hinblick auf parlamentarische Mehrheiten haben. Also das würde ich nicht außer Acht lassen. Und deswegen alle Argumente, die Sie vorgebracht haben, sind sicherlich richtig. Aber ich meine, das ist auch dazu. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, aber auch Soziologin. Und wenn wir sehen, also dass auf einmal, also sozusagen auf der Straße rüberkommt, mein Urlaub im Ausland kostet mir inzwischen 20% mehr, weil das Pfund abgestürzt ist. Die Inflation ist angewachsen. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die auch eine grundlegende Stimmung innerhalb von UK auch verändern könnten. Mein Argument ist, dass wir versuchen sollten, auch die Personen, also auch aus Schottland, aus der Regierung dort und aus dem Nordirland, also auch ein Sprachrohr zu geben, auch wenn das natürlich nicht auf die oberste Ebene geschehen kann. Aber es wäre wichtig, dass auch Stimmen gehört werden, die anders denken.
Im SWR2-Forum diskutieren zum Thema der Poker um den Brexit und die Politik im Zeichen des Stillstandes Caroline Robertson von Trotha aus Karlsruhe, Jana Puklerin in Berlin und Roland Alter, Wirtschaftswissenschaftler in Heilbronn. Und das ist nun auch schon angesprochen worden, eine der Schwierigkeiten zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union, hier zumindest einen Pfad der Einigung überhaupt erstmal zu finden, scheint auch sehr darin zu liegen, dass das Vereinigte Königreich zurzeit alles andere als vereinigt ist. Ist also der Brexit im Wesentlichen nicht nur ein Problem zwischen einem Land und der Europäischen Union, sondern auch vor allem ein Ausdruck einer zerrissenen innenpolitischen Lage.
Aber so ist das ganze Brexit-Referendum ja auch erst zustande gekommen. Es war ja ein Versuch, auch die Tory-Party zu einen. Ich glaube, Brexit ist in allererster Linie ein innenpolitisches Problem im Vereinigten Königreich.
Aber kein neues.
Nein, kein neues. Solange es die EU-Mitgliedschaft eigentlich gibt, immer wieder die Frage, der Vereinigte Königreich und EU. Kein neues Problem, auch kein neues Problem in der Tory-Party. Aber Cameron hat sich eben gedacht, er könnte dieses Problem durch das Referendum lösen. Und hat, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, dass das Referendum so ausgeht, wie es ausgeht.
Richtig. Also wir müssen einfach sehen, wir hatten auch also die ganze Diskussion über also eine zentralistische Politik aus London. Das haben wir nicht nur in Schottland und in Wales erlebt. Natürlich mit dem Ergebnis, dass es jetzt ein schottisches Parlament in Edinburgh gibt, mit einiges an, also an Rechten. Möglichkeiten an Rechten und so weiter. Aber wir haben die Situation, und das ist anders, in Nordengland, dass wir das nicht haben. Wir haben in den 70er Jahren die rechtsextreme Partei National Front gehabt, dann natürlich Farage mit seiner Partei und also keine Stimme in Nordengland. Also deswegen muss man sehen, dass das eine komplexe Fragestellung im Hinblick auf nicht nur kulturelle und ethnische Zugehörigkeiten, sondern auch die Erfolge und Misserfolge von der Verteilung von ökonomischen und sozialen Fragen innerhalb von England haben. Und das beeinflusst sehr, also die Art und Weise, wie Populisten auch mobilisieren können. Und natürlich also Europa ein bisschen dann als Scapegoat für alles. Und das ist das, was in England gezogen hat, während es in Schottland natürlich nicht gezogen hat.
Ich meine, wir haben in anderen Bereichen, in der Unfallforschung gibt es dann Modelle und Untersuchungen, die sagen, Unfall bei Systemen ist in der Regel das Versagen von mehreren Sicherungsebenen.
Ja, richtig.
Man kann im Grunde sagen, dass unglücklicherweise in diesem Jahr mehrere Effekte zusammengetreten sind. Wir haben diese über lange Jahre aufgestauten Probleme und dann kamen kurzfristigere. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Großbritannien stand auch unter dem Eindruck der ganzen Flüchtlingsthematik, die wir in Deutschland hatten. Und es wird heute, wenn Sie Herrn Blasberg gehört haben, Anfang der Woche, er sagt auch 2015 war Kontrollverlust in Deutschland. Dann haben wir, was ich auch nie verstanden habe, diese unsagbaren Zustände in Calais, diese Dschungelcamps und ähnliches. Man muss sich ja mal überlegen, jeder, der dann aus dem Land kommt, also aus Großbritannien oder in die Richtung fährt, sieht diese ganzen Zustände und sagt sich, das kann doch alles gar nicht sein. Das hat man über lange Jahre einfach so geduldet. Plötzlich jetzt können wir das aber alles lösen. Wohnungsnot, steigende Immobilienpreise. Das sind einfach Dinge, die kann man nicht so schlicht und einfach wegdiskutieren.
Nein.
Da gibt es auch keine einfachen...
Man kann über die Verantwortung der Politiker sprechen, weil was sie gerade sagen, zum Beispiel mit der Migration, mit der Flüchtlingskrise. Nigel Farage hat mit diesen Bildern geworben und hat den Leuten aber überhaupt nicht gesagt, dass zum Beispiel Großbritannien gar nicht im Schengen-Raum ist und dass es überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, dass diese Leute nach Großbritannien kommen. Das eigentliche Problem war ja die Migration innerhalb der EU, die Personenfreizügigkeit. Ja. Also der polnische Klempner oder die Krankenschwester aus Litauen. Und es gab, fand ich, von Seiten der Politiker eine ungeheure Verantwortungslosigkeit. Es fing an mit dem Bus, mit dem Brexit-Bus, eben Summen versprochen wurden.
350 Millionen Pfund jede Woche. Ja. Genau. Die gehen in das nationale Gesundheitssystem und nicht mehr nach Brüssel.
Genau. Also oder mit der Vermischung der Flüchtlinge mit den mit der Personenfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Also ich finde, da ist ein unglaubliches Schindluder getrieben worden. Auch seitens der Medien, den Leuten ist etwas versprochen worden, auch was die Zukunft betrifft, was nicht haltbar ist und was die Politiker eigentlich hätten besser wissen müssen und die Medien eher genau.
Ich würde vielleicht ganz gerne einen Punkt, also gerade im Hinblick auf diese Fragestellung, also Migration. Es ist in der Tat so, das haben Sie richtig gesagt, dass gerade also die Migranten, also aus vor allem Osteuropa, das ist ein Punkt, was also von Farage auch also sehr mobilisiert worden ist als gegen Europa. Und zwar ist es interessant, was man hier oft vergisst. Nicht, dass ich das in irgendeiner Weise relativieren will, aber dennoch ist es ein Faktum, dass also während Deutschland 5 Jahre lang ein Klausel hatte, dass man nicht von Polen einwandern konnte, war das im UK nicht der Fall. Und deswegen natürlich waren sehr viele Polen in die UK eingewandert. Warum da also gegen den, also gerade Osteuropäer, diese Art von antieuropäische Stimme also mobilisiert werden könnte, ist auch komplex, denn nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Polen auch und viele Italiener auch in UK geblieben und das war überhaupt kein Problem.
Nochmal also, eine kleine Fußnote für die Nicht-Brexit-Fans. Nigel Farage, früherer Chef der United Kingdom Independence Party, also sozusagen der britischen AfD. Und ich bin ja eigentlich mit der Frage in diese Diskussion gegangen, dass wir uns darüber verständigen, wie man aus der gegenwärtigen Lage vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung schöpft und den Karren, der im Sumpf feststeckt, wieder flott zu machen. Aber inzwischen frage ich mich, ob man nicht eine andere Frage stellen sollte, nämlich, wie erklärt man das, was da heute passiert, später den Kindern, die heute geboren werden?
Allerdings. Tja,
das könnte man, wissen Sie, im Grunde, der Mantel der Geschichte geht häufig viel schneller über die Dinge, als man meint in der heutigen Zeit. Aber es wäre wiederum eine interessante Fallstudie. Ich meine, eine interessante Frage für mich wäre nochmal das Thema der britischen Eliten. Also ich sehe hier ganz klar auch ein Elitenversagen. Und ich habe mal durchgespielt, wie sich die Geschichte entwickelt hätte, wenn die britische Königin am Vorabend der Brexit-Abstimmung sich vielleicht entschieden hätte, das Ganze aus ihrer Sicht zu kommentieren. Und hier, weil sie im Grunde, überlegen wir doch mal, hier haben wir eine Monarchin.
Undenkbar.
Ja, wissen Sie, das Szenario hätte ja sein können, dass sie das mit ihrem Abtritt verbindet. Ich meine, sie ist jetzt nun auch
in Schottland den Mund dann gehalten beim schottischen Referendum.
Dann wäre die Monarchie wirklich dann auch, hätte sich selbst abgeschafft.
Aber als Idee können wir es ja mal nehmen. Wir nehmen es mal als Idee, ein Deus Ex Machina, es mag die Queen sein oder wer auch immer. Und was dann, Herr Alter?
Also ich finde die Queen, ich nehme jetzt das Beispiel mit Spanien. Juan Carlos hat in der Situation, als das Militär putschte, hat er sich in Uniform vor das Fernsehen gestellt und hat eine Staatsansprache gehalten und daraufhin ist der Militärputsch zusammengebrochen. Was hätte denn dagegen gesprochen, dass die Queen gesagt hätte, ich darf als Monarchin keine Empfehlung politischer Art geben? Dazu stehe ich, deswegen danke ich jetzt und in dieser Minute ab. Und danach sage ich Ihnen, für die Einheit dieses Königreichs, das ich an meinen Sohn übergeben möchte, empfehle ich, dass wir gegen den Brexit wählen. Weil ich meine, wenn man nachdenkt, worüber, Sie haben das doch genau gesagt, Frau Robertson, wir haben jetzt diese verschiedenen Zentrifugalkräfte, die wir quasi gar nicht mehr zusammenkriegen. Die Queen ist als die Institution eigentlich diejenige, die das Ganze auch für die Briten, so ist meine Ansicht, doch mehr als jeder andere zusammenhält.
Es ist natürlich ein schönes Gedankenspiel und auch eine schöne Paradoxie. Weil
und in Spanien hat das gerade eben so richtig überhaupt nicht funktioniert, weil sich der König gegen die Katalanen gestellt hat. Also man darf den Monarchen nicht immer vertrauen. Das ist
umgekehrt.
Ja auch eine Lehre aus der Geschichte.
Ich habe das Beispiel genutzt, wo es funktioniert. Ich will ja nicht behaupten, dass jedes funktioniert. Aber was würde denn wirklich, ich meine, schauen Sie, im Grunde ist das jetzt eine nette Tourismusthematik, die Monarchie. Wozu brauche ich, vergleichen wir doch jetzt mal die britische Königin mit Herrn Steinmeier. So. Wozu brauche ich jemand, die nachher nur Ribbon-Cutting macht und ansonsten
das
hier
ist sicherlich,
zum Pferderennen
also
geht?
Das ist doch für die Katz.
Aber es geht ja, es ist ja alles geschehen jetzt. Es geht ja um das Jetzt. Und wie geht es jetzt weiter?
Sie könnte das ja immer noch machen.
Also ich glaube, dass es jetzt gar nicht so schlecht aussieht, dass sich im Dezember vielleicht die Parteien doch zumindest für den ersten Schritt einigen. Es gibt von Seiten der EU einen enormen großen Willen, in die zweite Phase der Verhandlungen einzutreten.
Ja.
Auch die Briten haben sich bewegt. Ich meine, Theresa May hat in Italien 20 Milliarden Pfund ins Spiel gebracht. Mittlerweile kann man aus ihren Äußerungen herauslesen, dass die Briten vielleicht bereit sind, das Doppelte auf den Tisch zu legen. Das ist ja schon mal ein signifikanter Schritt auch der Briten. Das Problem, was ich am entscheidendsten sehe, ist auch gar nicht, also ich glaube, über Geld kann man sich einigen. Ich glaube auch, man findet eine Problemlösung für die Rechte der EU-Bürger und der Briten außerhalb des Europäischen Gerichtshofs, indem man vielleicht einen eigenständigen Gerichtshof gründet, der ähnlich ist des EFTA-Gerichtshofes. Wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, ist eine kreative Lösung bei Irland und Nordirland zu sehen. Das ist für mich der entscheidendste und schwierigste Punkt. Ich hoffe tatsächlich immer noch darauf, dass die Briten sich noch weiter bewegen, weil ich mir von Seiten der EU, wo ich glaube, dass es diesen Goodwill eben gibt, dann heißt es immer, es muss kreative Lösungen geben. Aber für die EU steht eben der Zusammenhalt der 27 auf dem Spiel. Und ich glaube auch, dass uns dieses ganze Brexit-Thema in einer Phase der EU trifft, wie Frau Robertson vorhin auch gesagt hat, wo es der EU eigentlich sehr schlecht geht, wo wir eben Angst haben, dass das ganze Ding auseinanderfällt. Und dass deswegen die EU eben sagt, wir können keine Sonderkonditionen für Großbritannien schaffen. Schaffen wir das? Schaffen wir eine Mitgliedschaft minus für Großbritannien? Werden andere Staaten das auch attraktiv finden und werden dem Beispiel folgen? Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass wir hoffen müssen, dass sich die Stimmung in Großbritannien langsam verändert, dass sich das Narrativ verändert und dass vielleicht dann darüber ein Transitionsabkommen und dann eine zukünftige Lösung sich findet, wo die Briten dann doch viel näher an der EU sind, als das heute denkbar ist.
Frau Poljerin, wenn jetzt die Briten sagen, Ende der Woche, wir nehmen 40 Milliarden in die Hand, die EU-Forderung dürfte sich auf etwa 60 Milliarden belaufen. Da findet man vielleicht auch noch einen arithmetischen Mittelweg. Wenn dieses Bekenntnis kommt und der dezidierte Wille, wir wollen die Probleme der Ausländer, Europäer in Großbritannien und Briten in Europa lösen, plus wir werden auf jeden Fall eine gute Lösung für Irland finden, da lassen wir mal die Technokraten noch ein bisschen rechnen. Wenn das jetzt auf dem Tisch läge, würden wir denn Mitte Dezember, wenn sich der Rat das nächste Mal trifft, grünes Licht bekommen für die nächste Runde der Verhandlungen? Was meinen Sie?
Also entscheidend ist die Woche zwischen dem 4. Dezember und dem 8. Dezember. Es wird ja einen Besuch geben von Theresa May bei Jean-Claude Juncker und bei Donald Tusk. Ich hoffe das wirklich sehr, dass es diesen Schritt geben wird. Es sah auch mal eine Weile ganz gut aus, jetzt sah es gerade wieder sehr schlecht aus, weil die Iren gerade auch das Thema Irland, Nordirland ganz prioritär behandeln und eben sagen, sie im Notfall benutzen sie ein Veto, um das zu verhindern, dass diese Phase 2 eintreten wird. Und aus der Sicht von Irland finde ich das auch sehr verständlich, weil die eben völlig unverschuldet in eine Situation gekommen sind, wo sie die Hauptleidenden dieses ganzen Prozesses sein werden. Und sie haben nichts abgestimmt und dieser ganze Friedensprozess zwischen Irland und Nordirland beruht ja auf dem Gedanken, dass beide Teile Mitglied in der Europäischen Union sind und es eben eine ganz sanfte Grenze gibt. Diese sanfte Grenze kann es nicht geben, wenn das Vereinigte Königreich zu den Bedingungen austritt, die sie gesagt haben, dann kann es nur einen harten Brexit geben und auch nur eine harte Grenze. Und ja, da kann ich Irland auch verstehen. Insofern, ich glaube, momentan können wir es immer noch nicht sagen. Ich hoffe das sehr, dass es im Dezember weitergehen wird. Sonst können wir erst wieder von März ausgehen und dann ist noch mehr Zeit vergangen. Ja, aber ich bin auch so ein bisschen ratlos.
Ja.
Also ohne dass weitere Zugeständnisse von Großbritannien kommen, finde ich sehr schwierig.
Also ich würde Frau Poljerin da völlig zustimmen. Das Thema Irland ist ja in der Tat das Schwierigste.
Richtig.
Nur ich kann mir auch sehr schwer vorstellen, dass die britische Regierung jetzt sagt, was immer zum Schluss rauskommt, ist, wir versprechen hochheilig und unterschreiben, dass es keine harte Grenze geben wird, weil sie sich nach aller Logik damit der ganzen Alternativen berauben, die es gibt. Also die Erfahrung wäre in dem Moment, wir müssen einen Weg finden, um dieses Thema erstmal nach hinten zu schieben, um Zeit zu gewinnen. Das ist schlicht und einfach so. Sonst müssten wir eigentlich die Verhandlungen fast jetzt abbrechen, weil es gibt jetzt kein Einlenken der britischen Seite. Ich wüsste nicht, wie es sein sollte.
Da sind wir zurück zu der Frage des letzten Endes. Wir haben auch natürlich eine Frage von der Architektur, von nicht nur von UK, sondern auch teilweise von Europa. Und das aus meiner Sicht Diese Fragen müssen angegangen werden. Sie brauchen auch mehr Zeit. Aber dennoch, wir müssen das, glaube ich, in einen größeren Kontext sehen, eben gerade weil wir andere Probleme in Europa haben, die ähnlich gelagert sind oder sein könnten. Und deswegen, also Brexit muss man vielleicht in diesem etwas breiteren Kontext auch sehen.
Und dann haben wir noch Jamaika.
Ja. Oder nicht.
Was ein doppeltes Problem gibt, denn die Jamaika-Koalitionäre, das ist vielleicht nicht so aufgefallen, aber haben sich nicht wirklich um Europapolitik gekümmert in ihren Verhandlungen. Zum einen, Nein. zum anderen gibt es jetzt auch kein Jamaika mehr. Und ganz Europa fragt sich, wie soll das jetzt weitergehen? Ohne den deutsch-französischen Motor läuft bekanntlich nichts in der Europäischen Union. Und bei dieser Großkrisenlage, wo wir ein Bündel von Problemen haben, die alle gleichzeitig gelöst werden müssen, weil eins das andere irgendwie anstupst, ist jetzt also tatsächlich der Stillstand ein akutes Problem. Was sagt einem die Erfahrung oder was sagt einem das Gefühl? Wie kommt man da aus der Nummer raus?
Das sehe ich auch sehr. Also ein Thema, was nicht genügend, also überhaupt thematisiert wird, ist in der Tat der Friedensprozess. Und ich sehe, also, wenn wir dann also in den Visegrad-Staaten gehen oder in vielen Staaten gehen, ist das neu auf der Tagesordnung. Und deswegen bin ich sehr also auch der Meinung, dass im Hinblick auf den nächsten, wie auch immer, Konstellation von Koalitionsgespräche, dass diese Themen auch also höher auf der Agenda auch stellen müssen.
Also ich würde zu Jamaika zwei Dinge sagen wollen. Einmal bezogen auf den Brexit, glaube ich, ändert es tatsächlich nicht viel, welche Regierung wir in Deutschland haben, solange es keine Regierung ist mit AfD-Beteiligung, weil es einen enormen Konsens gibt aller Parteien. Also die Linke würde ich vielleicht auch noch ausnehmen, aber alle anderen Parteien, auch alle Jamaika-Parteien haben mit Bezug auf den Brexit eine Position geteilt. Das ist die Position der EU-27. Und vor allen Dingen werden auch da die Verhandlungen weitergehen, weil die werden in Brüssel geführt und nicht in Berlin. Und es ist ganz witzig, wenn Sie die britische Presse verfolgen. Erst hieß es, wir brauchen unbedingt eine starke Angela Merkel nach den Wahlen, weil die hilft uns beim Brexit. Jetzt, ich war gestern in Großbritannien, sind die Schlagzeilen super. Jetzt Frau Merkel total geschwächt. Das gibt uns die Upper Hand, also die Oberhand in diesen Brexit-Verhandlungen. Das ist ziemlich irrwitzig. Also ich glaube, in Bezug auf den Brexit ist dieses Scheitern von Jamaika keine Tragödie. Wohl aber mit Blick auf den Reformprozess in der Europäischen Union und die Vorschläge von Herrn Macron, weil da bräuchte es tatsächlich dringend eine deutsche Antwort, die es jetzt in den nächsten Monaten auch wieder nicht geben wird, die auch schon sehr lange nicht gekommen ist. Und da sehe ich tatsächlich ganz große Probleme in der Rolle Deutschlands. Deutschland ist ein zentraler Staat in der Europäischen Union, wenn nicht der zentrale Staat. Wir wären jetzt in der Bringschuld, wir sind paralysiert. Da sehe ich tatsächlich ein großes Problem.
Also ich meine, wir können natürlich bei Europa sehen, dass es wiederum ein Abbild auch von sehr unterschiedlichen Problemen in unterschiedlichen Ländern ist. Und also meiner Meinung nach sollten wir, bevor wir in ganz große, wieder visionäre Ziele für Europa eintreten, uns endlich damit beschäftigen, zugrunde liegende Probleme zu lösen, die über viele Jahre verschleppt wurden. Ich nenne mal das Thema Jugendarbeitslosigkeit. Ich halte es für einen absoluten Skandal, dass wir nach den ganzen Jahrzehnten der EU diese riesen Arbeitslosenzahlen bei Jugendlichen auch in Südeuropa haben. Und da hilft es auch nichts, wenn wir da wieder über neue Geldpolitik und Vor- und Zurücksprechen. Das ist alles wie in Frankfurt im Großen Turm. Dann werden ein paar Nuller dran gesetzt und man geht davon aus, dass die Dinge sich bewegen. Das ist eine meines Erachtens der großen Fehler der EU. Man hat sich fast magisch an das Thema der Milliarden gewöhnt und dann gibt es einen Herrn Draghi und wenn wir ein Problem haben, Herr Draghi wird es lösen. Nein, Herr Draghi ist praktisch bei Nullzinsen und nichts tut sich in bestimmten Ländern. Und das heißt, dort müsste dann auch eine EU einfach stärker auch Einfluss nehmen auf das, was dort in Bildungs- und sonstigen Systemen passiert.
Aber Herr Alter, wenn ich einfach einhaken kann, ich denke, dass wir brauchen dennoch also die Vermittlung von was, wofür steht Europa? Das ist eine kulturelle, emotionale Ebene. Ich meine, gerade wieder bei Brexit. Wer ist nicht zur Wahl gegangen? Die Jugend. Also die sind nicht zur Wahl gegangen, weil sie nicht
die
verstanden
haben, nur nicht
haben
abgestimmt.
Was Europa ist. Die haben, nicht,
die haben gar nicht gewählt, weil sie nicht politisch waren. Das
richtig,
ist, glaube ich, das
richtig.
Größere Problem.
Aber das ist richtig. Aber nicht nur das, sondern auch, weil sie nicht vermittelt bekommen und verstehen, wofür Europa wirklich steht. Und dass man auch dafür dann einstehen muss. Und ich denke deswegen, man kann nicht einfach das eine von dem anderen auch trennen. Ich denke, wir müssen wirklich dann überlegen, also was Europa eigentlich heißt, auch eine kulturelle Wertediskussion, wenn man will, nicht also einfach in eine konservative Auslegung, sondern wirklich im Hinblick auf eine historische und eine, also zugleich eine historische, also auch eine zukunftsgewandte Überlegung, warum in einer globalisierten globalisierte Welt wir wirklich eine starke Europa brauchen. Und das ist auch,
aber ich glaube, gewinnt der Prozess,
man gewinnt aber nicht, wenn man nicht die Jugendliche, also Mitglieder von Europa mitnimmt. Also
es ist auch ein konkretes Brexit-Problem. Es geht auch um die Universitäten, es geht um die Bildung, es geht um Erasmus, es geht um die Chancen herumzureisen, zu forschen.
Ja, das ist das Stichwort. Da will ich gleich mal einhaken. Ich sage Ihnen mal was von unseren Erfahrungen mit dem Thema Erasmus. Erasmus ist von allen EU-Programmen meines Erachtens das Beste überhaupt. Es gibt kein anderes Programm der EU, das so tief in die Familien hineingeht.
Richtig.
Junge Studierende gehen in andere Länder, kommen mit hervorragenden Eindrücken zurück. Die Familien erfahren davon. Ganz toll. Nur wissen Sie, mit wem wir kaum Erasmus-Austausch haben? Mit Großbritannien. Wieso? Weil das britische Bildungssystem so strukturiert ist, die zahlen eben entsprechend voll. Und das weitere Thema ist, die britischen Studenten haben ja fast keine Deutsch oder was auch immer Fremdsprachenunterricht mehr, sind schlicht und einfach entweder weder nicht in der Lage, noch haben sie Interesse, die wenigsten, nur ganz wenige, dann in so einem Programm teilzunehmen. Wenn wir mit britischen Hochschulen, Universitäten sprechen, dann sagen sie, schickt uns Leute, die bezahlen, no Erasmus.
Mhm. Ist das Erste, ich glaube, was wir das Problem hören. Liegt mit Erasmus noch ein bisschen woanders. Also ich habe selber Erasmus gemacht, finde das ein wahnsinnig gutes Programm, genau aus den Gründen, die Sie gesagt haben, hervorragend. Es betrifft aber auch immer nur einen kleinen Teil der Gesellschaft, nämlich eben junge Leute, ja, aber eben junge Leute, die hochgebildet sind. Und ich glaube, auch bei den Brexit-Abstimmungen haben wir gesehen, dass das Problem eben gerade nicht die sehr gut ausgebildeten Leute waren, sondern das Problem waren eben oft auch die nicht so gut ausgebildeten Leute.
Richtig.
Und da, finde ich, ist es am schwierigsten. Europa war immer ein Elitenprojekt, immer von Politikern getragen und immer teilweise schwer auch zu vermitteln, den Nutzen für den Bürger. Und ich finde zum Beispiel die Abschaffung der Roaming-Gebühren großartig, weil ich das immer ganz leicht erklären kann und kann sagen, egal wo ihr in Europa hinfahrt, ihr könnt jetzt überall telefonieren und SMS schicken und es kostet euch nicht mehr als zu Hause. Finde ich einen großartigen Schritt, der das nahe bringt. Aber die Tragödie ist ja, dass Politiker das teilweise eben einfach auch nicht gut erklären. Zum Beispiel, Sie hatten vorhin gesagt, Frau Robinson, Nordengland. In Nordengland gibt es unheimlich viele Transferleistungen der Europäischen Union.
Genau.
Es ist unheimlich
genau.
viel Geld in Strukturfonds.
Ja. Ja.
Trotzdem haben genau die Leute, die quasi von der EU am meisten profitieren, dafür gestimmt, die EU zu verlassen.
Weil sie die Populisten falsch gehört haben.
Genau, ja. Weil sie es eben gar nicht wussten, dass im Prinzip sie auch ganz viel der EU eigentlich auch verdanken. Und das
Richtig. Da
sehe ich auch in Elitenversagen.
Wir haben jetzt analysiert, ich glaube hinreichend, dass wir tatsächlich in einer zähen politischen Situation stecken. Man kann das wirklich Stillstand nennen, gerade in einer Situation, wo eigentlich Fortschritt nötig wäre. Kann man sich Politik vorstellen, auch Brexit-Politik, als ein lernendes, ein atmendes System und dann, wenn die Luft gerade mal raus ist, schöpfen die Akteure vielleicht wieder Luft und lernen vielleicht etwas dazu, werden tatsächlich kreativ und das Ganze nimmt dann einen günstigeren, einen besseren Pfad. Wie schätzen Sie es ein?
Also vielleicht darf ich als Soziologin sprechen. Also eine Möglichkeit, ein Szenario wäre, dass es ein intervenierendes Variable gibt. Irgendwas passiert. Also was auch die Wichtigkeit von Europa mehr auf die Insel klar macht. Ich denke, wir haben viele schlechte Szenarien um uns rum, von Trump bis zu anderen Szenarien. Aber ich denke einfach dieses Aufrütteln, was eigentlich passiert. Ein anderes ist natürlich, was nicht passiert war. Das Pfund ist zwar deutlich nach unten gegangen, aber Arbeitslosigkeit ist eben geringer als zuvor. Aber ich denke einfach, also es braucht irgendwas.
Wir warten auf die Krise,
auf
die ökonomische Krise.
Die Krise, wie auch immer, was also aufrüttelt, um neu zu denken, um da eine neue Perspektive, eine neue Sicht auf die Dinge dann zu erzwingen.
Herr Alter, wenn der Fuzzi und der DAX abstürzen, wird dann alles besser.
Oh je, wenn wir das wüssten, dann müssten wir sofort jetzt irgendwelche Optionen kaufen. Nein, ich glaube nicht, dass es automatisch besser wird, aber ich stimme Frau Robertson zu. Es ist im Grunde so, wir können hoffen, dass es ein quasi ein besonderes, spezielles Ereignis gibt, das die Beteiligten nochmal zum Nachdenken, zum Aufwachen bringt. Das ist aber eine Variante. Meine andere Hoffnung ist, dass ab einem bestimmten Punkt auch innerhalb der EU mal die verschiedenen Bausteine so hingelegt werden, dass man feststellt, wir kommen so nicht weiter und man dann mit einem Vorschlag für eine Verlängerung des ganzen Themas sich Zeit gewinnt, um quasi wieder den kühlen Kopf zu bekommen.
Ja.
Was zurzeit leider passiert ist, dass wir genau in die andere Richtung. Wir kriegen eher heißere Köpfe. Wir müssten Abstand gewinnen, um etwas abzukühlen und dann weiterzumachen.
Also ich sehe in diesem ganzen Brexit-Prozess tatsächlich einen Lernprozess, allerdings nicht zugunsten des Vereinigten Königreiches, weil ich glaube, das ist sozusagen, die Schienen sind gesetzt, der Zug läuft. Ich glaube, der Austritt wird im März 2019 stattfinden, es sei denn, das Vereinigte Königreich selbst rudert irgendwie zurück. Aber der Lernprozess, den ich sehe, den sehe ich auf Seiten der Europäischen Union, weil ich finde, nach dem Brexit da schon unheimlich viel passiert ist. Für mich ist die EU auf eine Weise britischer geworden oder wird auf eine Weise britischer, die ich sehr schade finde, weil das eben ohne die Briten passieren wird. Und ich glaube schon, dass die Europäische Union sich auf eine Art und Weise verändern wird, dass sie eben flexibler ist und dass das den Briten nicht mehr zugutekommen wird. Und das finde ich sehr schade.
Am Freitag läuft das Ultimatum aus, das die Europäische Union den Briten gesetzt hat. Bis dahin möchte sie wissen, wie es weitergeht mit dem Brexit und den Verhandlungen für ein zukünftiges Verhältnis. Der Poker um den Brexit und die Politik im Zeichen des Stillstandes, das war das Thema dieses SWR2-Forums. Es diskutierten Jana Polierin, Europaexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, Professor Roland Alter von der Hochschule Heilbronn, ein Wirtschaftswissenschaftler, und die Kulturwissenschaftlerin Caroline Robertson von Trotha vom Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft in Karlsruhe. Mein Name ist Thomas Ihn.